Corso. Kunst und Pop.
Der Corso-Podcast mit Ina Plodroch und
Florian Völker, Pophistoriker.
In der Popmusik geht es ja wahnsinnig oft um Liebe. Also Verlieben und Entlieben und Betrügen und Trennung und Liebeskummer, also all diese Gefühle. Aber in Deutschland ab Ende der 1970er Jahre war das anders. Da war der Pop kalt.
Ich möchte ein Eisbär sein, im kalten Polar. Dann müsste ich nicht mehr schreien, all das wäre so klar.
Eiszeit, mit mir beginnt die Eiszeit, die lange Runde der Eiszeit.
Haben wir gehört, Grauzone, Ideal und klar, Kraftwerk waren das. Alles KünstlerInnen und Bands, die Kälte-Pop gemacht haben, so nennt der Historiker Florian Völker diese Musik in seinem Buch Kälte-Pop, die Geschichte des erfolgreichsten deutschen Popmusik-Exports. Und wir haben darüber vor der Sendung gesprochen. Hallo zum Corso-Gespräch.
Hallo.
Was ist denn jetzt Kälte-Pop genau?
Ja, Kältepop ist ein Phänomen, das eben, wie Sie schon gesagt haben, Ende der 70er Jahre bis Anfang der 80er Jahre auftaucht. Es lässt sich so zusammenfassen, dass alles abgelehnt wurde, was warm ist und alles glorifiziert, ästhetisiert, was zu jener Zeit als kalt beachtet wurde oder als negative Zeichen einer kalten Welt. Also es gibt da ganz unterschiedliche Modelle. Wir haben da Kraftwerk, die haben wir ja gehört, die alles auf diesen Mensch-Maschinen-Kult, diesen Technik-Kult gelegt haben, ja, sich selber sehr emotionsbefreit gegeben haben, bloß nicht bewegen bei den Performances, alles elektronisch. Und die auch dieses Ja zur technischen Moderne formuliert haben. Dann gibt es andere Bands, die andere Zeichen glorifiziert haben, gesagt haben, ja, Beton und Stahl ist toll, Hochhaus und Tiefgarage ist toll und wir wollen auch überhaupt keine Verbrüderung mit anderen. Wir drücken uns ganz verwirrend aus, sodass bloß keiner uns richtig versteht. Dann haben wir solche Sachen wie Ideal und Grauzone, die wir ja gehört haben, wo es ein Ja zur sozialer Entfremdung kam, also Eiszeit, ne, dass keine Emotionen, Grauzone haben sich gewünscht, ein Eisbär zu sein, dass sie bloß keine Gefühle mehr haben und damit verbunden war halt auch diese Ästhetisierung von klimatischer Kälte, also Eis, Schnee, solche Sachen. Ja. Wir haben denn diesen bei Berliner Bands wie den Einstürzenden Neubauten etwa dieses Ja zum Untergang und zum Zerfall. Und letztendlich gibt es auch noch diese Ästhetisierung von körperlicher Arbeit, von Disziplin und Funktionalität, die wir zum Beispiel bei Bands wie DAF, also Deutsch-Amerikanische Freundschaft, oder die Krupps haben, die dann gleichzeitig natürlich auch noch so Zeichen und Stile totalitärer und insbesondere faschistischer Systeme und Bewegungen aufbereitet haben.
Ja, das heißt, das ist kein Einzelfenomen. Viele Bands haben das gemacht. Warum haben sich alle zu diesem Nicht-Gefühligen hingesehnt?
Das hat mit der Zeit zu tun. Also dieser Kälteeinbruch in der Popmusik war halt eine Reaktion auf diese als einschneidend bis krisenhaft wahrgenommenen Umbrüche und Strukturbrüche am Ende der 70er Jahre. Und als ungeeignet zum Umgang mit diesen erschienen den KältekünstlerInnen, die vorrangig aus dem linksalternativen Milieu, aus der Gegenkultur stammten, die eben in dieser Gegenkultur vorherrschenden Praktiken, Denk-, Wahrnehmungs- und Wertemodelle. Und sie versuchten sich eben davon abzugrenzen, weil sie die für antimodernistisch, für reaktionär gehalten haben. Ist es halt eine gewisse Auseinandersetzung oder beziehungsweise Neupositionierung innerhalb der linken Gegenkultur. Also alles, was die Vertreter der linken Gegenkultur, ob es seien die 68er, ja, dieses linksalternative Milieu, aber auch die Punks, alles, was die als gut erachteten und wogegen sie gekämpft haben, das wurde sozusagen freudig begrüßt oder zumindest als gegeben akzeptiert. Und dementsprechend hat man sich dann halt gegeben. Und also ohne Gefühle, ja, am besten kein Mensch. Industrie und Großstadt ist toll, Künstlichkeit und Oberflächenästhetik ist toll, Gewalt und Härte ist toll, Entfremdung ist toll. Und dann hat auch solche Sachen wie Schnee und Eis, Beton und Stahl, aber halt auch Computer, Maschinen und Roboter.
Wenn man jetzt auch diese Musik, die wir gerade gehört haben und alles, was Sie beschreiben, das ist ja auch so wahnsinnig deutsch. Wir verbinden das ja total mit so einem deutschen Pop-Sound. Hat diese Zeit das geprägt oder gab es das schon vorher?
Also es gab vorher schon einzelne Motive bei anderen Bands, aber zu dieser Zeit, das war halt dann wirklich eine Kälte oder eine deutsche Kältewelle in dem Sinne, dass man sich versucht hat, einen eigenen Ausdruck zu finden, also einen spezifisch deutschen, weil die gerade die ganzen NDW-Musiker, die haben halt die deutsche Popmusik als amerikanisiert betrachtet. Also dass es alles nur ein angloamerikanischer Pop-Imperialismus sei und jetzt müsste man was Eigenes finden. Und man hat sich natürlich dann auch ein bisschen an den Tiefen bedient, die außerhalb von Deutschland, über Deutschland geherrscht haben. Und dieses Motiv des kalten Deutschen ist halt etwas, das funktioniert. Das ist ein Stereotyp, das dann gleichzeitig quasi angenommen, aber auch wieder nach außen getragen wurde und dann in der angloamerikanischen New Wave etwa auf ein Publikum stieß, das sich sozusagen bestätigt fühlt. Also, und es gibt aber diese Kältemotive, das hat eine gewisse Tradition in der deutschen Kultur. Also es gab etwa rund 50 Jahre zuvor, gab es diese Verhaltenslehren der Kälte, wie sie der Germanist Helmut Lehten genannt hat. Das war zur Zeit der Weimarer Republik in den historischen Avantgarden, also im Futurismus, im Dadaismus und dann aber auch in der neuen Sachlichkeit, die diese Verhaltenslehren der Kälte hervorgebracht hat. Dort haben wir solche Schriftsteller wie Bertolt Brecht und Ernst Jünger, aber auch Künstler wie George Gross, die auch plötzlich Ja sagten zu sozialer Distanz, zu großstädtischer Entfremdung und zu allem Kalten, Anorganischen und Automatenhaften, weil sie sich damit abgrenzen wollten von anderen Teilen ihrer Gegenkultur, aus der sie ja stammten. Und das wurde dann wieder sozusagen aufbereitet 50 Jahre später. Man hat sich da schon auch orientiert und natürlich dann andere Sachen mit reingebracht, wie Postmodernismus und Coolness, die es zu dieser Zeit natürlich noch gar nicht gab.
Ja, und viele dieser Künstler, die Sie da besprechen, die Sie da mit reingenommen haben und dazuzählen, sind ja männlich. Ist das so, weil zu dieser Zeit einfach hauptsächlich Männer Popmusik gemacht haben? Oder ist das so was speziell Männliches auch?
Beides. Tatsächlich muss man natürlich sagen, die Popmusik zu jener Zeit, heute sieht es natürlich ein bisschen anders aus, war deutlich männlich geprägt. Männliche Produzenten, die für männliche Künstler oder manchmal natürlich weibliche Künstler schrieben. Frauen waren da deutlich in der Minderheit. Allerdings waren diese Kältebilder, ja, dieser Härte, der Gefühlskälte, des Maschinenhaften, sind auch traditionell klassische Kältebilder und männliche Bilder. Es gibt auch natürlich weibliche Bands, also wir denken hier an Mania D oder Malaria, die sich aber auch sehr maskulin gegeben haben. Also diese Männlichkeit und Kälte ist schon miteinander verbunden, deutlich, ja.
Sie haben das ja als Historiker erforscht. Wie selbstverständlich ist denn das eigentlich mittlerweile, dass Sie so ein Pop-Phänomen oder Pop als Zeitgeschichte erforschen?
Also ich habe natürlich Kollegen, die auch an pop-historischen Projekten arbeiten, aber sehr wenige. Es ist in der Geschichtswissenschaft immer noch relativ selten, weil die Popgeschichte grundsätzlich eher ein, naja, sagen wir mal, relativ junges Fach ist oder Gebiet. Und dementsprechend gibt es da jetzt noch nicht so viel. Bisher wurde das eher von der Musikwissenschaft bearbeitet, die aber eher weniger auf empirische Daten eingeht, sich quasi in die Archive stürzt.
Also wenn ich das richtig verstanden habe in dem Buch, schreiben Sie ja auch, dass um so die Zeitgeschichte zu verstehen, also zu verstehen, wie die gesellschaftlichen Verhältnisse waren in den 60er, 70er Jahren, ist das auch wichtig oder kann das auch ein Aspekt sein, sich die Popmusik anzuschauen, wie die funktioniert hat, wie die klang, wer die gehört hat, warum?
Popmusik und gesellschaftliche Geschichte sind eng miteinander verknüpft. Also nicht nur bis heute wird ja eher davon ausgegangen, dass sich in der Popmusik die gesellschaftlichen Hintergründe sozusagen spiegeln, die Geschichte, alles was derzeit passiert. Aber es ist auch andersrum, dass Popmusik die Gesellschaften prägt und auch Einfluss auf deren Wahrnehmung, auf bestimmte Prozesse, auf bestimmte Ereignisse hat. Also es ist ein Wechselspiel und man sollte Popgeschichte eben nicht als einen Seitenaspekt der Geschichte oder von Gesellschaften betrachten, sondern als wichtigen Teil, der auch mitprägt. Wir sind ja in einer Popmoderne. Es hat einen sehr, sehr großen Einfluss darauf, wie wir die Welt auch wahrnehmen.
Was würden Sie sagen? Trägt sich dieser Kältepop bis heute fort? Ich meine, es ist jetzt ja nicht so, dass jede Musik, die irgendein deutscher Musiker, eine deutsche Musikerin macht, dass das dann diesen kalten Sound hat, oder?
Ja, nee. Es gibt immer noch kalte Motive, die werden immer noch gern genutzt. Also nachdem diese Kältewelle 82 erstmal vorbei war, wurde die Kälte so ein Standardprodukt im musikalischen Baukasten von vielen Bands. Also es gibt nicht mehr diese Welle, nicht mehr diese starke Bewegung, das sozusagen total zu machen, sondern man benutzt es eher mal hier und mal da. Meistens eher diese schwarzromantische Ausprägung, wie wir sie zum Beispiel von Grauzone und Ideal kennen. Also eher im Sinne von Ja zur Entfremdung und das alles ein bisschen sozusagen romantisch aufzubereiten, die Kälte. Also sowas haben wir bei Postbank-Bands und Indie-Rock-Bands heute ja immer noch. Man denkt an jüngst Edwin Rosen, der in diese Richtung gegangen ist, oder Isolation Berlin, Drangsal. Aber richtig starke Kältestrategien gibt es nicht mehr. Also eigentlich am erfolgreichsten als Nachkommen dieser Kälte kann man Rammstein betrachten, die sowohl diese von Härte und Gefühlskälte geprägte Stahlgestalt, also diesen kalten Deutschen aufleben lassen, aber den gleichzeitig verbinden mit diesen gesellschaftlich in emotionalen Abgründen schwelgenden schwarzromantischen Wagnerianer. Da waren sie sehr erfolgreich, das quasi zu verbinden, diese Kälte und Hitze, und daraus ein Programm zu machen, das halt im Ausland einfach ankommt, weil es das ist, was man von Deutschen erwartet.
Florian Völker über sein Buch Kältepop, die Geschichte des erfolgreichsten deutschen Popmusikexports, also Bands wie Kraftwerk, Duff oder Grauzone. Das war der Corso-Podcast mit Ina Plodroch und
Florian Völker.
All unsere Folgen finden Sie wie immer in der DLF-Audiothek.
Corso. Kunst und Pop.